Okay, ich habe mir Gedanken gemacht. Palmsonntag, wer länger dabei ist, so wie wir ja auch, der mag schon seit der Kinderstunde vielleicht 40, 50, 60 Mal darüber was gehört haben. Man meint, alles darüber zu kennen und zu wissen. Und ich liebe solche Herausforderungen. Wenn Menschen meinen, über etwas alles zu wissen, da kann man sich ganz schön vertun. Stimmt das nicht? Ich habe auch gedacht, ich weiß so viel nach Bibelschulstudium. Und hinterher merkst du, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und ihr Lieben, wenn wir jetzt über den christlichen Palmsonntag heute Morgen miteinander nachdenken, dann müssen wir uns historisch in die Situation von vor 2000 Jahren versetzen, dass es damals darum ging, dass Jesus zum rechten Zeitpunkt nach Jerusalem einzog. Und das war nicht der sogenannte Palmsonntag, den wir heute so nennen, sondern er ging zu welchem Fest? Zum Passafest ging Jesus nach Jerusalem. Also genau getimt von dieser göttlichen Zeitschiene, genau im Plan und im Willen Gottes. Er wusste, jetzt ist meine Zeit gekommen, jetzt ist die Stunde gekommen, wie Johannes der Täufer über ihn prophezeit hatte, weil es wurde ja gefeiert an Passa, dass die Lämmer geschlachtet wurden, ja, dass sie aus Ägypten befreit wurden, das Volk Israel. Aber Jesus ist das wahre Passalamm. Er ist das wahre Opferlamm. Und Johannes hatte das prophezeit. Seht, das ist das Lamm Gottes, das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Und Historiker sagen uns, dass in dieser Zeit, wenn es um Passa, das Passafest ging, in und um Jerusalem zwischen 2 und 2,5 Millionen Juden zusammenkamen. Das müsst ihr euch mal wirklich vorstellen, in dieser historischen alten Stadt. Könnt ihr euch vorstellen, was da los war? Da war Kölner Karneval. Ihr versteht, was ich meine. Im religiösen Sinne. Da ging gar nichts mehr. Da war alles zu und verstopft. Und mittlerweile über diese circa 3,5 Jahre hatte jeder in Israel von Jesus gehört. Und alle waren jetzt gespannt. Wird er, der ja wahrscheinlich der Messias ist, der das Königreich Davids wiederherstellen wird, wird er jetzt kommen zu diesem Passafest und wird er die Situation unseres Landes wenden? Versteht ihr, was da für eine Erwartungshaltung war bei diesen circa 2,5 Millionen Menschen? Die waren, da war Hype, die waren angespannt, die ganze Atmosphäre war wie zum Explodieren. So müssen wir uns da reindenken, wenn wir über diese Begebenheit nachdenken. Und diese ganze Story ist dem Geist Gottes so wichtig, dass nicht nur in einem Evangelium darüber berichtet wird, nicht in zwei oder drei, in allen 4 Evangelien wird über den Einzug unseres Herrn Jesus Christus nach Jerusalem berichtet. Das heißt, es muss sehr wichtig sein. Und deshalb muss es auch sehr wichtig sein, zu verstehen, was ist eigentlich historisch damals in Israel am Palmsonntag zum Passafest da damals wirklich passiert und was hat das mit dir und mir heute zu tun? Seid ihr da? Okay, ihr Lieben, wir steigen mal in den Text ein und lesen erst einmal die also es ist Markus 11, ich habe mich für das Markus-Evangelium entschieden. Ich hätte ja jedes nehmen können. Aber heute nehmen wir das Markus-Evangelium, Kapitel 11. Erstmal die Verse 1 bis 6. Und neben Jesus spielt jemand anders eine wichtige Rolle in dieser ganzen Begebenheit. Wisst ihr, wer? Wer weiß es?
Okay. Ich habe alles gelesen.
Bitte?
Der Esel.
Also es geht hier um Jesus und den Esel. Jesus auf der einen Seite, der Esel auf der anderen, nachher ist Jesus auf dem Esel. Und ich möchte euch bitten, eure vollste Konzentration, nicht nur Jesus, sondern und auch nicht der Menschenmenge, sondern auch dem Esel zu schenken. Und ich habe mich entschieden, ich habe das in den unterschiedlichsten Bibelübersetzungen mir angeguckt, und ich habe mich entschieden für Rolands Werner das Buch. Lass uns mal die ersten 6 Verse lesen von Roland Werners moderner Übertragung das Buch. Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien auf dem Ölberg, da schickte Jesus 2 seiner Gefährten los. Mit den Worten: Geht in den Ort, der direkt vor euch liegt. Sobald ihr hineinkommt, werdet ihr ein festgebundenes Eselsfohlen sehen, auf dem noch niemals, sehr wichtig, ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn jemand euch zur Rede stellt und fragt, was ihr da macht, dann sagt, der Herr braucht es und wird es euch auch bald wieder hierher zurückbringen lassen. Da gingen sie los und fanden das Eselsfohlen draußen am Wegrand an eine Tür angebunden und banden es los. Einige von denen, die dort standen, sagten zu ihnen: Was macht ihr da, dass ihr einfach das Fohlen losbindet? Noch eins weiter. Ja, und wenn jemand, Moment, da ist, ah, nur unten, okay. Da antworteten sie ihnen, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und die Leute erlaubten es ihnen. Und zwar antworteten sie: Der Herr braucht es und ihr kriegt es wieder. Das heißt, wenn man mal in eine andere Richtung predigen würde, zum Beispiel, wie sollen wir mit unserem Besitz umgehen, dann wären diese Verse alleine für sich eine interessante Themenpredigt. Stimmt's nicht? Wenn der Herr etwas von uns braucht, dann stell es ihm zur Verfügung. Ob es dein Auto ist, dein Haus, der Herr will es haben, weil es ist uns sowieso alles nur geschenkt und verliehen. Amen. Selbst unser Leben ist uns nur geschenkt und verliehen. Alles gehört wirklich dem Herrn. Also ein ganz interessantes Thema. Aber ihr Lieben, der Esel, der ist ja auch nur wirklich besonders wichtig hier. Und ich möchte euch eins sagen, was ich weiß. Ich habe mal eine Reportage gesehen über Polizeipferde. Habt ihr auch mal so eine Reportage gesehen? Polizeipferde werden ja oft eingesetzt bei Fußballspielen und solchen Demonstrationen. Und da ist ja laut. Und die zünden ja Böller. Ihr habt das schon mal vielleicht gesehen irgendwo. Und diese Polizeipferde brauchen jahrelange Ausbildung und Training, damit sie nicht scheuen bei dieser Lautstärke und wenn die Massen da sind und es hier blitzt und es dort knallt, weil sonst gehen Pferde wie auch Esel durch. Versteht ihr? Das ist einfach so. Und der Hammer ist hier, auf diesem Fohlen hat noch nie ein Mensch gesessen. Mach das mal. Setz dich mal drauf. Ihr habt ja bestimmt schon mal Westernfilme gesehen, wenn ein Pferd noch nicht eingeritten worden ist. Ne? Ist dann immer sehr lustig, weil die alle dann runterfliegen, bis der Super-Zureiter kommt und vertraut ist und das irgendwie dann hinkriegt. Aber normalerweise purzelt er erstmal einige runter. Und ihr seht an diesem Beispiel, an diesem Esel, nimm noch mal ein, Thomas, den Esel und die Mutter mit dem Eselsfohlen, dass Jesus, wenn er dieses Fohlen, was noch nicht zugeritten ist, in dieser wilden Menschenmenge, die schreien und brüllen, es geht da, versteht ihr, es ist ein Hallo, eine Lautstärkenfrequenz, und es wird nichts berichtet, dass das Eselsfohlen scheute, stimmt's? Das zeigt uns einfach nebenher so im Text, Jesus hatte jede Situation seines Lebens auf dieser Erde unter Kontrolle. Jede Minute, jede Sekunde, jeden Menschen, jeden Umstand, jeden Dämon, jedes Tier hatte Jesus jederzeit unter Kontrolle. Das ist dein und mein Jesus. Amen. Wow. Ich möchte mich nicht auf so einen Esel setzen. Das sage ich euch ganz ehrlich. Wow, Jesus. Jesus ist gut drauf. Aber die Frage, und der Esel kommt nochmal. Der ist so wichtig, ihr Lieben. Jetzt gehe ich auf andere Sachen. Aber haltet den Esel im Hintergrund. Der Esel kommt nochmal, weil er ist unglaublich zentral wichtig für diese Botschaft hier. Aber ich möchte euch eine Frage stellen. Leute, was geschieht hier eigentlich? An Palmsonntag, was wir als christliches Fest feiern, was passiert hier eigentlich? Was geschieht hier historisch? Also ich kenne das ja auch seit Ewigkeiten. Und wer ist schon, sag ich mal, auch über 40, 50 Jahre dabei mit Kinderstunde, hebt doch mal die Hand. Das ist doch uns doch irre vertraut, seid doch mal ehrlich. Man kennt das doch. Aber wisst ihr, was sich manchmal entwickeln über die Jahre? Das habe ich festgestellt. Es bilden sich so romantisch verklärte Verständnisse. Stimmt das nicht? Manchmal, ne, so, dass man denkt, ja, Palmwedel, der Esel, alle Hosianna, hurra, gelobt, seid ihr da kommt. Und man meint, man weiß alles. Stimmt's nicht? Leute, was passiert hier eigentlich wirklich? Und wir fragen das mal aus zwei Perspektiven. Was passiert hier für die Menschenmenge, für die jüdische Menschenmenge, für diese 2,5 Millionen Menschen? Was passiert hier aus deren Sicht? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, was passiert hier aus der Sicht und dem Erleben von Jesus? Seid ihr da? Diese Fragen bewegen wir jetzt. Und später stellen wir uns die Frage, was hat das mit uns zu tun? Also das Erste, wir betrachten diese Szene aus dem Blickwinkel, aus der Perspektive der jüdischen Menschenmenge. Und natürlich auch seiner Jünger, die sind ja auch Juden, ist völlig klar. Also, ihr müsst euch das vorstellen. Israel ist ein besetztes Land. Ihr kennt ja auch die Comics von Asterix. Ganz Gallien ist besetzt. Ne? Außer dieses eine kleine Dorf. Die Römer waren da. In Israel war wirklich jedes Dorf, versteht ihr, da war alles von den Römern besetzt. Und die Römer waren nicht gut gelitten. Sagt mir, wo eine Besatzungsmacht, in welchem Land eine Besatzungsmacht gut gelitten ist. Das kommt eigentlich überhaupt nicht vor. Die Römer waren verhasst. Und in der jüdischen Seele lebte ein Traum. Weil sie kannten ja manche Prophetien. Sie kannten ja manches aus den Schriften. Und in ihnen lebte eine Hoffnung. In manchen von ihnen war es lebendig. Sie warteten auf den Messias. Sie warteten darauf, weil der Prophet gesagt hatte, es wird ein Sohn, ein Nachfahre, ein Urenkel von David kommen und der wird das Reich eures Vaters, Königs David, wiederherstellen. Und jetzt haben sie natürlich Jesus erlebt, versteht ihr? Sie haben Jesus erlebt, 3,5 Jahre. Und in der ganzen Volksmasse, in dieser jüdischen Seele, brodelte die Erwartung, ist das der Messias? Ist das der neue David? Ist das der verheißene Sohn Davids? Und ihr könnt, die waren elektrisiert. Und tatsächlich kommt der jetzt. Der reitet ein. Und da sprühten die Funken. Das kann man so richtig nachempfinden. Und sie hatten diesen Traum, weil das war die Hochzeit, das war das goldene Zeitalter mit David und seinem Sohn Salomo. So gut ging es Israel danach nie wieder, unter keinem anderen König, mit David und mit Salomo. Das war die goldene Ära, wovon Trump jetzt immer redet. Das hatten die Israeliten unter David und Salomo. Eine wirklich goldene Ära, wunderbar. Und das wollten sie wieder erleben. Und sie dachten, Jesus ist es wohl und er wird den Thron Davids wiederherstellen. Nur wir wissen, und ich muss da so ein bisschen in die Historie erinnern, es gab ja einen riesigen Bruch mit dem Enkel von David und dem Sohn von Salomo, mit Rehabeam. Ihr wisst das. Er hat eine falsche politische Entscheidung getroffen. Er nahm nicht die alten weisen Berater seines Vaters Salomo, sondern er nahm sich neu und jung und die sagten, ja, legt man noch mehr Steuern und macht man noch mehr, ne, und wie Trump, Zölle, noch mehr Steuern und die Sache ging schief. Wir kennen diese Geschichte. Und 10 Stämme von 12 wendeten sich ab. Und es gab diesen Bürgerkrieg, es ist schlimm, ein Bruderkrieg eigentlich, müsste man sogar sagen. Ja, die zwölf teilten sich auf in das Nordreich, in die 10 mit Samaria als Hauptstadt, in das Südreich Juda mit Benjamin, mit Jerusalem als Hauptstadt. Und es war übel. Das Reich war von da an geteilt und dann gab es eine Abfolge von Königen im Nordreich, eigentlich so gut wie nur richtig böse. Da kannst du nur sagen, böser, noch böser, am bösesten im Nordreich, wenn ihr diese Könige alle mal checkt und nachprüft und analysiert. Und im Südreich, in Juda und Benjamin, war es so, dass es einige wirklich schlechte Könige gab, einige wenige gute und manche hervorragende auch, so wie Hiskia oder so. Da waren wirklich, aber es waren sehr wenige. Und diese Glanzzeit hatten sie nie wieder. Und ihr wisst, dass dann von der Geschichte her, erst dann gab es ja zwei Weltmächte, die einfielen. Erst die Assyrer. Und sie verschleppten die 10 Stämme des Nordreiches, machten da alles platt. Und dann kamen später die Babylonier und machten im Südreich und in Jerusalem alles platt. Und die Juden wurden deportiert, 70 Jahre nach Babylon. Gibt es ja von Bonnie M. dieses Lied, ne? By the Rivers of Babylon. Es behandelt diese Geschichte übrigens, dieser alte Hit. Ja, und dann gab es ja nach diesen 70 Jahren diese verheißene prophetische, diesen Überrest, der nach Hause zurückkehren durfte. Und dann gibt es ja unter diesen ganzen Sachen, könnt ihr nachlesen, in Nehemia und in Esra unter Zerubabel, wurden erstmal die Mauern und so weiter ausgebessert und dann wurde der Tempel nicht so ein großer wie unter Salomo, aber es wurde ein kleinerer Tempel wieder gebaut. Und dann gab es Jahrhunderte, wo Gott gar nicht mehr redete, diese 400 Jahre. Und dann wurde das Volk Israel von einer Weltmacht nach der anderen immer wieder besetzt. Es kamen zuerst die Syrer, als zweites kamen die Ägypter, dann kamen die Griechen mit Alexander dem Großen und nachher den 4 Generälen, die sich alle aufgeteilt hat, diese Reiche dann. Und als vierte und letzte Macht bis zur Zeit Jesu kamen die Römer. Und das war die Ausgangssituation. Das heißt, Israel war über die Jahrhunderte, weil sie Gott nicht gehorcht hatten, hat er gesagt, dann werdet ihr verschleppt, dann werden die Feinde über euch den Sieg haben. Und versteht ihr, das sind ja vom Gefühl her, haben die immer gesagt, die bösen Invasoren. Versteht ihr? Die anderen sind schuld. Die bösen Assyrer, die bösen Babylonier, die bösen Syrer, die bösen Ägypter, die bösen Griechen, die bösen Römer. Und sie hatten nicht verstanden, wer auch böse war. Wer denn? Die Juden. Und kennt ihr das? Du bist schuld. Du bist schuld. Immer sind die anderen schuld. Und die Juden, die Israeliten, hatten nicht begriffen, dass sie zutiefst schuldig vor Gott waren. Und jetzt kommt Jesus nicht, um zu herrschen, sondern es war ein großer, großer Dienst notwendig an diesem schuldig gewordenen Volk Israel. Nämlich dieses Volk von dieser riesigen Schuld zu befreien. Versteht ihr? Nicht die Römer waren schuld. Das ist falsch im Kopf und im Herzen der Juden. Das müssen wir verstehen. Sonst verstehen wir den Palmsonntag historisch nicht. Israel selbst war schuld. Die Juden selbst waren schuld an ihrer Situation. Und wie oft sagen wir, du bist schuld an meiner Situation. Es geht mir so schlecht wegen dir. No, no, no. Manchmal geht es uns so schlecht, oder geht es mir so schlecht wegen mir. Schon mal geschnallt? Hups. Ich bin schuld. Es geht mir so schlecht, nicht wegen anderen, sondern wegen meiner Fehlentscheidung. Sünde ist nicht nur moralisch gemeint. Sünde im griechischen Grundtext heißt Hamartia, das heißt Zielverfehlung. Ich muss in diese Scheibe treffen und wenn ich da nicht reintreffe, dann bin ich daneben, dann habe ich das Ziel verfehlt. Wie oft war in meinem und in deinem Leben schon Zielverfehlung? Sag mal ehrlich. Ich kann das nicht mehr zählen, du? Ich habe aufgehört zu zählen. So oft war schon Zielverfehlung da. Und ihr Lieben, jetzt zu dieser Zeit, wo Jesus auftrat, ist dieses Land in so viele kleine Teile gespalten. Wir sind ja nach dem Zweiten Weltkrieg in die 4 Besatzungszonen aufgeteilt worden. Ne? Die Russen, die Amerikaner, die Franzosen, die Briten. Bei uns im Ruhrpott waren die Briten. Da habe ich als Kind und Jugendlicher immer die britischen Panzer- und Soldatenkolonnen gesehen. Wir hatten da eine richtige, da war eine Kaserne bei uns in der Nähe. Das hat mich natürlich als Junge total interessiert. Dann habe ich irgendwann mal gefragt, Papa, wieso sind das die Briten hier? Wieso ist das nicht unsere Bundeswehr? Versteht? Irgendwann stellst du als Kind ja Fragen, wenn du das bemerkst. Das sind ja gar nicht Deutsche, das sind britische Soldaten. Besatzungsmacht. Ja, und dann kommen die Erklärungen. Ja, Zweiter Weltkrieg, Deutschland ist aufgeteilt in Zonen. Und so müsst ihr euch Israel vorstellen, in ganz viele Zonen aufgeteilt. Im Norden herrschte einer, ein Philippus, Caesarea Philippi, nach ihm benannt. Dann herrschte da ein Herodes, der Urenkel von dem Kinderschlechter zu Bethlehem. Ja. Und dann gab es noch Samaria, wo die Samariter waren, diese Zone. Und dann gab es natürlich auch diese ganzen Zonen, Judäa, Idumäa und wie sie alle heißen, wo die Römer herrschten, wo Pontius Pilatus, der römische Gouverneur, war. Und die Juden lebten für diesen Tag, wo die Invasoren vom zweiten David, vom Messias, rausgeschmissen werden. Weil die sind ja schuld. Versteht ihr? Die Römer müssen weg. Und dann wird unser Königreich, unser nationalistisches Königreich David, unser nationalistisches Deutschland, wird wiederhergestellt. Sehr aktuell, hä? Sehr aktuell. Wow, aber diese Hoffnung lebte in allen und damals wird überliefert, bei so vielen israelischen jüdischen Menschen war, wenn ein Junge geboren wurde, dann lief der Vater, die Mutter konnte ja noch nicht, dann lief der Vater auf die Straße und rief, David! Was bedeutet? Die Chance, dass mein Sohn der zweite David wird, ist ja möglich. Mein Sohn könnte der Messias, der zweite David sein. Ist das nicht interessant? Nicht, ist es ein Junge oder ist es ein Mädchen? David! Und alle wussten, wow, ein Junge ist geboren. Ein möglicher Kandidat für den Davidsthron, für den Messias-Job. Ihr Lieben, und diese wunderbare Hoffnung, es wird ein neuer David kommen, die lebte über Jahrhunderte und über 1000 Jahre lang im Leben der Juden. Weil ohne Hoffnung kann man nicht leben, stimmt's? Und jetzt war diese Hoffnung zum Bersten. Das war an diesem Tag. Das muss der Sohn Davids sein. Ja, und diese Tatsache, dass da nicht nur die Römer sind, dass das Land von Feinden besetzt ist, das gab dann so natürlich unangenehme Dinge wie Steuereintreiber, da musstest du dieser Besatzungsmacht noch Steuern abgeben. Und dann gab es natürlich viele politische Kollaborateure, also die irgendwie Attentaten machten und die irgendwie sich gegen die Besatzungsmacht verschworen haben. Es gab Widerstandsgruppierungen, wir würden heute sagen Terroristen, die Zeloten. Jesus hatte so jemanden in der Truppe, er hat einen Terroristen dabei gehabt, war alles dabei. Es ähnelt sehr der Zeit wie heute. Das ist unglaublich. Diese Parallelen sind unfassbar. Und alle schrie förmlich, wie auch heute, wir brauchen nur die richtige Regierung. Amen. Wer schreit nicht alles da? Wir brauchen nur den richtigen Mann. Der ist es doch nicht, Trump doch nicht und Merz und die, lass die, vergiss die alle. Wir brauchen nur den richtigen Mann. Und dann sind alle unsere Probleme gelöst. Und das ist gefährlich. Das ist gefährlich, nicht nur in politischer Richtung, sondern auch in religiös. Wenn politische und wie wir es hier erleben, politisch-nationalistische, Bestrebung und religiöse sich dann noch vermengen, da hast du ein Explosionspotenzial für ein Volk. Versteht ihr, was es auch für den Antichrist bedeutet? Wenn alle warten auf den, der die Probleme löst. Und es wird einer kommen, der die Probleme löst. Weil der hat sie ja vorher verursacht. Der Geist dieses Menschen, der den lenkt. Der hat diese Probleme ja verursacht. Und er weiß genau, wie er sie lösen kann. Wenn ich sie verursacht habe, kann ich sie alle lösen. Deshalb, da in dieser Botschaft ist so viel drin. Es ist wirklich unfassbar. Ich muss mich beherrschen und konzentrieren. Da kannst du Sachen rausholen. Das ist der Hammer. Ihr Lieben, in den Augen der meisten Juden hatten sie jetzt den richtigen Anführer gefunden. Warum? Weil das ist ein Mann, der ist ein wunderbarer Lehrer. Die frommen Heuchler und Pharisäer haben sie nicht kapiert, wenn die geredet haben. Die mochten sie auch gar nicht mehr hören. Wenn sie geredet haben, die Leute hingen an seinen Lippen. Endlich verstehen wir noch was. Jetzt verstehen wir immer die Predigt, die anderen sabbeln da und wir verstehen das nicht, was die von uns wollen. Also sie machen dir selber gar nicht, was sie erzählen. Und dann ist dieser Jesus noch ein Menschenfreund. Dieser Jesus liebt alle Menschen, egal ob das Prostituierte, egal wer das ist, egal welche Herkunft, welche Vergangenheit du hast. Dieser Mann hat jeden geliebt. Dieser Mann war barmherzig und sanftmütig mit jedem. Er widerstand diesen heuchlerischen religiösen Leitern. Und dieser Mann vollbrachte Zeichen und Wunder, heilte Kranke und brachte Menschen vom Grab, vom Tod wieder zurück. Könnt ihr verstehen, dass die Volksmassen, die 2,5 Millionen, da so begeistert waren? Wir haben den richtigen Mann gefunden. Wer möchte nicht, dass so eine Art Mensch oder Mann mit so einem Charakter die Führung übernimmt? Seid doch mal ehrlich. Da waren wir alle begeistert. Ja, jetzt haben wir den gefunden. Bitte, Jesus an die Macht. Jesus an die Macht. Wow. Das ist krass. Endlich haben wir den König. Jetzt lesen wir mal weiter. Thomas, die Verse, also Markus 11, Verse 7 bis 10 nochmal. So brachten sie das Eselsfohlen zu Jesus. Also das war diese ganze Atmo, versteht ihr, bevor er da einzog. So müsst ihr euch das vorstellen. Das war zum Knistern, diese Atmosphäre. So brachten sie das Eselsfohlen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf und Jesus setzte sich darauf. Viele Leute legten ihre Gewänder auf den Weg. Andere legten Zweige hin, die sie von den Feldern herbeibrachten. Die, die vorausliefen und die nachfolgten, riefen: Hosianna, gesegnet ist, der im Namen Gottes des Herrn zu uns kommt. Gepriesen sei die kommende Königsherrschaft unseres Vaters David, Hosianna in der höchsten Höhe. Blende nochmal aus, mach nochmal weg. Erst bis dahin. Das ist jetzt sehr wichtig. Jedes Wort, was wir hier im Text eben gelesen haben, ist nicht nur religiös zu verstehen, sondern auch, also religiös auch, aber auch politisch. Und zwar nationalistisch. Das ist ganz arg wichtig, dass wir das verstehen. Ihr wisst, dass auch jetzt in Israel der Netanjahu sehr nationalistische Kräfte in der Regierung hat. Habt ihr bestimmt schon mitgekriegt. Sehr radikale nationalistische Kräfte, die unter anderem, wenn man sich ein bisschen sachkundig macht, die biblischen Prophezeiungen mit Gewalt herbeiführen wollen. Man braucht dem Heiligen Geist nicht nachhelfen. Amen. Das ist nicht richtig. Der Heilige Geist braucht keine Nachhilfe durch irgendwelche Sachen. Ja, da ist ja Herr prophezeit, das wird passieren, der Gazastreifen wird menschenleer sein. Stimmt, habe ich auch gelesen, habe ich vor Monaten gelesen. Der Gazastreifen wird menschenleer sein. Steht vorher prophezeit. Steht über Damaskus. Damaskus wird komplett, ist die älteste Stadt mit der Welt, wird komplett zerstört. Ist auch noch nicht passiert. Das heißt von Elam, das ist Südpersien, da ist da, wo das Atomkraftwerk, wo sie das vermuten, die Israelis und die Amerikaner, dass sie da die Waffen herstellen, dass sie da diese verbotenen Atomwaffen herstellen wollen. über Elam, über diesen Südteil des Persien-Iran, ist vorher prophezeit, dass da so schlimme Dinge passieren werden, dass von Elam die Leute in alle Himmelsrichtungen fliehen werden. Dass in der ganzen Welt Flüchtlinge aus Elam verbreitet werden. In allen Ländern der Welt. Das spricht für eine ziemlich starke Katastrophe. Stimmt es nicht? In Südiran. Also wer sich, ich habe mich die letzten Jahre viel mit Prophetie befasst. Ich deute nur etwas an. Aber gefährlich ist, wenn religiös-nationale Kräfte diese Dinge bewusst herbeiführen wollen. Seid ihr bei mir? Das ist gefährlich. Das macht immer Gott zu seinem Zeitpunkt. Wenn wir die Offenbarung lesen, dann steht da oft, dass Gott sagt, jetzt komm. Ne? Zu diesen Gerichten, jetzt soll das kommen, jetzt soll das kommen. Der Teufel hat diese Macht nicht und der Antichrist haben diese Macht nicht. Und diese Worte, die hier geschrieben werden, was wir auch gesungen haben, dieses hebräische Hosanna, wir haben es eingedeutscht, Hosanna oder Hosianna haben wir gesungen und wir verstehen das eigentlich so ein bisschen in unserer Anbetung wie mit, ja, preis den Herrn oder gelobt sei Gott oder so, ne? So wörtlich aus dem Hebräischen heißt das, weiß das jemand? Rette uns jetzt! Rette uns jetzt! Hosanna! Jesus! Rette uns jetzt! Das ist nationalistisch. Und ich mache das extra. Ich schreie extra, weil das war die Atmosphäre. Das, was da abging, ist zutiefst nicht nur religiös, sondern nationalistisch. Aufgeladen bis zum geht nicht mehr. Wir müssen uns da reindenken. Wir sind so Kinderstundenmäßig. Oh, Palmzweige, lalala. Ich komme gleich noch zu den Palmzweigen. Was hier geschieht, ist aufgeladen ohne Ende. Jetzt kommt der nationalistische Retter, der den nationalistischen Thron Davids wiederherstellt, der unsere Nation wiederherstellt. Diese Tendenzen sind nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa. Merkt ihr, dass das weltweit gerade ein Wiedererwecken des nationalistischen Geistes ist? Der wechselt manchmal die Farbe. Aber gerade wird es wieder brauner. Merkt ihr das? Es wird brauner. Das ist gefährlich. Und was hier geschieht, ist vom politischen und religiösen einfach ein ganz gefährliches Gemisch. Ein ganz gefährliches Gemisch. Und deshalb ist dieses Ding, Hosanna, Jesus, rette uns jetzt. Es ist im Prinzip eine Hymne, eine Revolutionsaufruf ist das. Zum Umschwung, zum politischen Umschwung. Stürze die Römer. Befreie uns von den Invasoren. Versteht ihr? Rette uns jetzt. Wende die politische Situation. Denken wir an unser Land. Es müsste eine politische Wende kommen. Denken wir an uns. Die anderen sind ja teilweise nur so stark, weil die anderen so schwach sind. Stimmt's nicht? Das ist ja das Problem. Aber wir müssen aufpassen. Weil diese braunen Kräfte sind teilweise gar nicht gut. Weil die anderen so schwächeln, müssen sie gar nicht gut sein. Sie schwächeln so sehr. Und das ist nicht witzig. Auch wenn man sein Wort nicht hält, ist es nicht gut. Jesus hat immer sein Wort gehalten, stimmt's? Immer. Immer das getan, was er gesagt hat. Was haben die Menschen in dieser Situation noch ausgesprochen und gerufen? Nicht nur Hosanna, rette uns jetzt. Es ist die Rede, könnt ihr in allen Berichten von diesem Palmsonntag nachlesen, vom Sohn Davids. Stell uns das Königreich Davids wieder her. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das sind Zitate aus dem Psalm, ich glaube, das ist 118, Passapsalm, wo es um die Niederlage gegen Ägypten geht. Das wird hier bewusst gerufen und zitiert. Nationalistisch, religiös vermischte Gefühle. Und dann haben wir diese Geschichte, dass sie da mit den Palmzweigen sind. Ich habe das heute auch noch in meinen Status gestellt, in WhatsApp. So eine Palmsonntag-Prozession in Jerusalem. wo die Leute dann mit den Palmzweigen durch die Altstadt laufen. Was bedeutet das? Weil auch hier sind wir romantisch verklärt und geprägt. Oh, wie schön, der König wird willkommen geheißen. Ja, Moment. Der Schlüssel zum Verständnis liegt in der Historie Israels. Jetzt muss man historisch graben und gucken. Und dann hat man Aha-Erlebnisse. Und beides hat es schon mal gegeben. Und zwar gab es das mit diesen Klamotten, die man als Teppich auslegt für den kommenden Herrscher und diese Palmwedel. Das gab es historisch für einen Mann namens Jehu. Schon mal gehört? Jehu, der kommt vor als dieses böse Königshaus in Israel herrscht von Ahab. Ahab und Isabel. Und Jehu ist ein Aufrührer und er kommt, um das Haus, das böse Haus Ahabs und Isabel vom Thron zu stoßen. Und Jehu kommt als Anführer einer Terror-, einer Widerstands-, einer Revolutionsbewegung. Und er kommt, um Israel zu befreien. Hört sich erstmal toll an, ne? Ist ja alles super, die waren ja auch böse, ist ja cool. Jehu kommt mit wahnsinniger Geschwindigkeit auf einem Kriegswagen dahergefahren. Ihr könnt diese Geschichte ja nachlesen in den Chronikerbüchern. Und Entschuldigung, in Königen ist das. Chronik ist, glaube ich, nur Juda, genau. In Könige kommt auch das Nordreich vor. Und da ist zu lesen, wie die ihre Kleider vor diesem Wagen Jehus ausbreiten. Das war eine militärische Aktion. Befreie uns vom Despoten. Wir bahnen dir den Weg. Und die Palmzweige? Diesen Verweis finden wir nicht in den Heiligen Schriften direkt des Alten Testamentes, aber es gibt Hinweise in den Apokryphen. In den Apokryphen, diese 400 Jahre zwischen Maleachi und Matthäus, Maleachi, wo das Alte Testament endet, Matthäus, wo das Neue beginnt, da wird dann berichtet, dass sie einmal ganz kurz, Israel den Thron zurückbekommt. Interessant, eine ganz interessante historische Begebenheit. Und zwar unter den sogenannten Makkabäern, habt ihr bestimmt schon mal gelesen oder gehört. Und da wird von einer Familie berichtet, die sehr geschickt als Widerstandskämpfer gegen die Besatzungsmächte agierten. Und da gibt es diese Geschichte von den 7 Brüdern, die gegen die damalige Besatzungsmacht der Griechen ankämpfte und denen es gelang, für einen Zeitraum von wenigen Jahren den Thron wieder zu installieren in Israel. Das war ganz kurz. Und dann wird hier berichtet, dass da eben auch mit Palmzweigen ihnen den Weg gebahnt und geebnet wurde. Ja? Den neuen Anführern, dem Simon Makkabäus, der nach Jerusalem einzog, wurde mit Palmzweigen zugewunken. Einem Widerstandskämpfer. Auch historisch belegt. Interessant, ne? Jehu, der Widerstandskämpfer, Simon Makkabäus, Kleidung und Palmzweige. Und deshalb hat es da schon alles gegeben. Und es war nicht der zweite David. Versteht ihr? Jehu war nicht der zweite David. Simon Makkabäus war nicht der zweite David. Wer jetzt kommt, ist das der Sohn Davids? Ja. Und trotzdem läuft hier irgendwas falsch. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Irgendwas läuft hier falsch. Was ist es, was hier falsch ist? Und die Leute sind so begeistert. Und jetzt ist es doch der Richtige. Simon Makkabäus war es nicht. Jehu war es nicht. Jetzt haben wir ihn gefunden. Ja. Nur, und deshalb nenne ich die Predigt, falsche Erwartung. Falsche Erwartung. Sie hatten erwartet, und jetzt brauche ich mal wieder das Reittier. Sie hatten eins übersehen, weil die ganze Masse freut sich und ist aus dem Häuschen und denkt, wir haben den richtigen gefunden, jetzt wird der Thron Davids wieder installiert. Und es war nicht die Zeit, diesen Thron zu installieren, weil die Römer waren nicht schuld, die Griechen, die Babylonier, alle waren nicht schuld. Israel war schuld. Alle freuten sich, nur einer freute sich nicht. Die Volksmassen freuten sich, selbst die Jünger freuten sich, wenn du den Kontext alles zusammenhauen liest. Dann haben die schon die Ministerposten untereinander ausgeklüngelt. Wer sitzt zur Rechten oder zur Linken? Das ist wie jetzt gerade, ne? Die Ministerposten werden gerade, wird alles gerade verteilt. Ja, ja. Das gab es historisch. Also Sache, diese Predigt ist wirklich aktueller, kann man sich gar nicht vorstellen. Deshalb habe ich gesagt, ich muss darüber sprechen hier. Es geht nicht anders. Und Jesus prophezeit etwas, wenn ihr in die anderen Texte guckt, zum Beispiel Matthäus 24, wo Jesus prophezeit, oder Lukas 19 wird es auch berichtet, weil alle freuen sich, nur Jesus hat Tränen in den Augen. Das wird dann auch berichtet im Kontext, dass Jesus über Jerusalem weinte. Ich zitiere mal ein paar Verse, müssen wir nicht ranwerfen, habe ich auch gar nicht mitgebracht. Aus Lukas 19, da prophezeit Jesus über Jerusalem und dem jüdischen Volk. Denn es werden Tage über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen, und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Und er weint, weil er ist gekommen, um seinem Volk, den Juden, zu dienen. Sie begriffen nicht, dass sie die Schuldigen waren. Du kannst einem Schuldigen nur helfen, wenn er begriffen hat, dass er schuldig ist. Er kommt, um ihnen die Schuld wegzunehmen. Und er weint. Und 40 Jahre später, nach diesem historischen Palmsonntag, wo Jesus ein Herz sieht, nämlich 70 nach Christus, kamen die Römer mit einer Riesenstreitmacht unter dem Feldherrn Titus und unterwarfen die Stadt nach langer Belagerung. Es wird berichtet, dass es ein Gemetzel gab in und um Jerusalem mit circa 1 Million toten Juden. Grauenhaft. Das hat Jesus prophetisch gesehen. Sie hätten ja sagen können, gut, dass du kommst, gut, dass du hier aufräumen willst. Die Römer sind ja gar nicht schuld. Wir sind ja schuld an unserer Situation. Jesus sah das alles voraus. Und er sah schlimme Dinge. Nicht nur, dass 1 Million circa starben, sondern sie wurden so schlimm belagert, über lange Zeit, dass die Menschen anfingen, ihren eigenen Dung zu essen. Und es wird berichtet durch den jüdischen Geschichtsschreiber Josephus, dass sie ihre eigenen Kinder kochten und gegessen haben. Man kann sich das eigentlich nicht vorstellen. Krieg ist grauenhaft. Niemand sollte, auch politisch, gerade auch bei uns, niemand sollte mit Krieg spielen, ihr Lieben. Ich habe früher eine Männerarbeit in Norddeutschland gehabt. Und da sind wir als die ganze Männergruppe mit circa 16 Männern, damals kam dieser Film ins Kino, ein Soldat namens James Ryan, habt ihr bestimmt gesehen, von der Landung in der Normandie. Und als wir im Bus zusammen zurückfuhren, vom Kino in Hamburg, fuhren wir wieder zurück in unseren Ort, da sagte jemand, das fand ich Hammer, wir hatten so gute Gespräche, da sagte jemand, Krieg ist die Erweckung des Bösen. Da fallen alle Schranken, alle Hemmnisse. Niemand sollte mit dem Gedanken an Krieg spielen, auch nicht in Europa oder in Deutschland. Und gerade passiert alles, damit wir kriegstüchtig werden. Leute, wir hatten goldene Zeiten, stimmt's nicht? Aber die Zeiten sind bedrohlich. Die Zeiten werden immer ernster. Das muss man einfach wirklich wahrnehmen. Ohne, ich mag diese Wim Malgo, ihr kennt, alles ist, über jeden Tag kommt der Herr wieder, ihr versteht. Mag ich nicht. Aber wir merken langsam, da brodelt etwas, da braut sich etwas zusammen. Und jetzt kommt's, ihr Lieben. Den Menschen war nicht aufgefallen, dass Jesus nicht als Messiaskönig, als Feldherr, nicht auf einem weißen Pferd in Jerusalem eingeritten ist. Denn das wird ja berichtet in der Offenbarung. Das wissen Sie, auch der Mohammed. Ich habe mich mal jahrelang mit dem Koran und islamischer Religion sehr beschäftigt. Ihr Lieben, es gibt auch eine Eschatologie, eine islamische Endzeitlehre, in dem sie eine Art Antichrist erwarten, nämlich den einen Messias, Mahdi genannt im Islamischen. Und zwar wird der Mahdi kommen auf einem weißen Pferd. Und jedes gläubige, islamisch gläubige Fürsten- oder Königshaus hat in seinem Zucht- und Reitstall werden weiße Hengste gezüchtet. Weil sie wissen, wenn Allah unser Königshaus oder Fürstenhaus erwählt, dass wir der Mahdi sind, dann müssen wir ein weißes Pferd haben. Versteht ihr? Die Leute haben das nicht beachtet. Das wird ja oft von Jesus gesagt, er tat Wunder und Zeichen. Und deshalb ist das, was wir hier sehen, nicht ein Wunder, sondern dieses Reittier ist ein prophetisches Zeichen. Jesus kommt nicht auf dem Schlachtross, auf dem weißen Pferd, als der Messiaskönig, er kommt als der Diener. Er kommt nicht nur, um die Füße zu waschen, er kommt, um zuerst, nicht der ganzen Welt, das später, zuerst seinen Juden, seinem Volk, er selbst ist Jude, seinen Israeliten, als erstes die Versöhnung zu bringen. Und jetzt warten Sie, welche Richtung nimmt er? Und bevor ich auf die Richtung eingehe, biegt er nach rechts ab oder links? Komme ich gleich drauf. Wir lesen erst nochmal Thomas aus dem Propheten Sacharja, Kapitel 9, Vers 9, eine ganz wichtige Stelle, wo von diesem Reittier nämlich prophetisch geredet wird. In Markus wird das nicht erwähnt, ich glaube Matthäus in irgendeinem Evangelium wird diese Stelle sogar erwähnt. Und da heißt es, freut euch ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut ihr Einwohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch, er ist gerecht und er bringt euch Rettung und doch kommt er nicht stolz, also wie der Feldherr, der die Macht ergreift daher, sondern auf einem Esel, auf dem Fohlen einer Eselin. Merkt ihr das? Ein prophetisches Zeichen, das Reittier. Der Esel sagt alles. Wenn man das versteht, Jesus tat Wunder und Zeichen. Manchmal sind es einfach Zeichenhandlungen. Das Reittier, der Esel, ist eine prophetische Zeichenhandlung. Wir sollten nicht mehr so schnell sagen, du Esel. In der Bibel kommen Esel öfter positiv vor, ne? Auch bei Biliam, der sprechende Esel, der den Engel sieht. Hey, Esel sind, ich glaube, Gott liebt Esel. Halleluja, danke Herr, dass du uns Esel alle so lieb hast. Mich Esel, Mann, oh Mann. Lieben, dann wird berichtet, jetzt kommt dieses Bild mit dem General Allenby, dem britischen. Das war nämlich im Ersten Weltkrieg 1917. Da wollte dieser britische General Jerusalem einnehmen und er wurde Palästina befreit von der ca. 400-jährigen Herrschaft der Osmanen. Und das kann man sehr schlecht erkennen bei diesen Lichtverhältnissen. Ne? Jedenfalls ist das hier. Hoppala. Das ist nicht der General Allenby auf dem Pferd, sondern der hier vorne, der ist abgestiegen. Und es wird berichtet historisch, er saß nämlich auf einem Schlachtross. Und als er kurz vor dem Tor war, wird berichtet, dass der General abstieg, seine Mütze abnahm und sagt, ich bin nicht der, der kommen soll. Ich muss hier auch erstmal dienen kommen und so weiter. Und Jerusalem ist die Stadt des Friedens. Und er hat etwas begriffen, weil in diesem Namen Jerusalem ist ja dieser Begriff in der Endsilbe Salem, Shalom, Begriff Friedens, das schon immer geplant war, wie dieser Mann das kapiert hatte. Ne? Von Jerusalem sollte Frieden ausgehen, die Stadt des Friedens. Jesus wollte der Stadt Frieden bringen und von ihr sollte weltweit Frieden ausgehen in alle Welt. Und es ist krass, dass der General das kapiert hat und dann nicht als Feldherr einreitet, sondern absteigt. Ich finde das krass. Der Mann hat etwas kapiert, so nach dem Motto, wenn der Messias mal wiederkommt, dann kommt er auf dem weißen Pferd. Ich nicht. Und dieses Tor ist mittlerweile zugemauert, ihr Lieben. Und nach der Prophetie von Hesekiel heißt es, dieses Tor ist nur für den König. Und niemand ist seitdem da wieder durchgegangen. Das ist für Jesus. Wenn er wiederkommt. Und jetzt darf niemand durchgehen. Und damals ist aber Jesus da durch mit dem Esel. Und jetzt gibt es zwei Richtungen, wo er abbiegen kann. Und die Juden haben Folgendes erwartet. Sie haben erwartet, passt jetzt zum Nationalistischen, dass er rechts abbiegt. Warum? Was lag rechts? Die römische Garnison. Und alle haben erwartet, der Messias, der König David, der Zweite, kommt. Deshalb muss er jetzt die Römer vertreiben. Er kann ja Tote auferwecken, der spricht da ein Wort und die fallen alle tot um oder ergeben sich. Ihr versteht. Alle erwarten, er geht rechts. Was macht Jesus? Ist jetzt nicht politisch gemeint, sondern lokal. Er geht links. Was lag links? Der Tempel. Der Tempel. Und dann heißt es, mach nochmal den Text kurz an die letzten Verse in Vers, was ist das, 10 oder 11? Genau. Da heißt es, so kam Jesus nach Jerusalem in den Tempel. Dort schaut er, und ich finde es interessant, wie anderen berichten, nämlich genau, wie er die Tempelreinigung machte und dort aufräumte. Hier heißt es nur, dort schaute er sich alles genau an. Und das ist der Punkt. Die anderen sind nicht schuld. Es geht nicht um die Römer. Er geht zum Heiligtum der Juden und merkt, bei euch stimmt es nicht. Im Tempel ist Chaos. Im Zentrum der jüdischen Religion ist Chaos. Da ist keine Anbetung mehr, da ist Handel, da geht es um Geld, um Geschäfte. Gott wohnte schon längst nicht mehr im Tempel. Es gibt Aussprüche in den Evangelien, wo Jesus heißt, weil sonst heißt es mein Haus. Und dann spricht er oft, euer Haus soll euch wüst dagelassen werden. Da spricht er plötzlich von ihrem Haus und nicht mehr von seinem. Die haben sein Haus entheiligt. Und deshalb ist das krass, was hier passiert. Die Richtung, er geht zum Tempel, an den Ort der Anbetung. Und was jetzt mit dem Mob passiert, ist ja völlig klar. Sie erwarteten die politische, nationalistische Wende. Und die kam nicht, sondern er hält ihnen den Spiegel vor und sagt, es geht nicht um die Römer, es geht um euch. Es geht nicht um die anderen, es geht um dich. Und das ist die persönliche Anwendung heute Morgen. Es geht nicht um die anderen in deinem Leben, dass die schuld sind. Jesus kommt in dein Leben, in dein Zentrum, in den Tempel, in dein Herz und guck, was ist im Tempel deines Lebens los? Wer wohnt da drin? Was ist im Zentrum deines Lebens los? Er will da aufräumen. Und er kommt, um am Kreuz zu sterben. Und damit beginnt diese Passionswoche, dass er uns den Spiegel, den Juden wie auch uns allen vorhält, und sagt, nicht nur das Volk Israel hat gesündigt. Alle haben gesündigt und haben die Herrlichkeit Gottes verlassen. Alle haben gesündigt. Und das konnte der Mob nicht ertragen. Wenn du den Willen eines Mobs, die jetzt aufgepeitscht sind und erwarten, du wirst jetzt unser Führer, die wollten ihn ja schon damals zum Brotkönig machen, und jetzt erfüllst du den Willen des Mobs nicht, dann geht es ganz schnell innerhalb von wenigen Tagen von Hosianna zu kreuzigt ihn, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Sie wollten ihn nicht. Sie haben Jesus abgelehnt. Deshalb diese ganzen Sprüche, du bist der König und das, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Er bringt nicht die politische Wende. Wir lassen uns den Spiegel doch nicht vor. Wir sind doch nicht schuld. Die Römer sind schuld. Und wenn wir uns so verhalten, auch in Deutschland, dann kann eine Regierung kommen, wer will. Und es kann Alice im Wunderland kommen, egal wer kommt. Keine Regierung dieser Welt wird Frieden bringen und Wohlergehen für ein Volk, wenn ein Volk und die Politiker nicht begreifen, was dem Volk gut tut. Und dass dem Volk Frieden gebracht werden muss. Und dass man sagen muss, hey, wir haben es verbockt, nicht die anderen sind schuld. Wir haben es verbockt. Wir brauchen die Gnade Gottes. Was gehört dazu? Gerechtigkeit erhöht eine Nation, aber die Sünde ist der Leute verderben. Lass uns mal an die eigene Brust schlagen. Nicht nur über Trump und Putin. Hey, in Deutschland müsste Jesus in unserem Leben und in Deutschland müsste Jesus auch mal aufräumen, stimmt's? Es wäre schön. Wir brauchen nicht eine nationalistische, wir brauchen eine geistliche Erweckung. Amen. Seid ihr bei mir? Wir müssen uns das, dass Jesus uns dient. Und das ist die Frage. Und damit gehe ich jetzt in ein Gebet mit euch. Du kannst schon mal nach vorne kommen, Schatzi. Man kann so schnell von Jesus enttäuscht werden, wenn man diese falschen Erwartungen, wie die, es hatten ja nicht nur diese ganzen Volksmassen, es hatten ja auch die Jünger, die haben ja schon die Ministerposten ausgeklüngelt. Und es kommt noch mehr sogar aus meiner Tradition, wo ich groß geworden bin. Es kommt noch mehr aus den Pfingstkreisen als bei euch aus dem Baptismus. Dieses Triumphalistische, wisst ihr, was ich meine? The kingdom now! Es müssen immer gleich sofort Wunder passieren. Wisst ihr, wovon ich spreche? Und wir kapieren nicht, dass die Bibel, wenn du den ganzen Kontext nimmst, ja, es passieren Wunder. Hier und da, hier und da, hier und da passieren Wunder. Aber nicht immer. Schon gemerkt? Nicht immer. Und die Bibel redet davon, vom Heiligen Geist, der ist uns gegeben als ein Angeld. Auch schon mal gelesen. Ein Angeld. Das heißt, die volle Auszahlung kriegen wir, wenn Jesus wiederkommt. Er ist aber noch nicht wiedergekommen. Deshalb, wenn wir in der Erwartung sind, dass wir jeden Tag mit Jesus auf dem weißen Pferd dahergaloppieren und wir sind die Könige und die Prinzen und die Prinzessinnen des Reiches und alle müssen uns zujubeln und wir hauchen nur und alle Feinde und Umstände fallen um, dann leben wir nicht in der Realität eines Christen, denn wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Und viele Dinge auf dieser Erde sind schwache Tage, die wir erleben. Amen. Und Jesus ist oft verborgen. Die Leute sehen ihn nicht. Wir sehen ihn manchmal, obwohl wir ihn kennen, nehmen wir ihn nicht wahr. Und Jesus reitet gar nicht auf diesem weißen, triumphalen Pferd, sondern er reitet auf dem Esel. Und wir wollen das nicht sehen. Stimmt's? Herr, gib uns Gnade, dass wir dich erkennen. Komm, lass uns mal beten und still sein. Ja, Jesus, wir wollen jetzt nicht den Fehler machen, dass wir jetzt über die Juden herziehen. Die haben über alle ihre Feinde hergezogen, haben gedacht, die sind schuld daran. Die Assyrer, die Babylonier, die Griechen, die Ägypter, die Römer. Und bei uns sagen wir vielleicht, das sind die Migranten, die Asylanten, es ist der und es sind immer die anderen. Ja, und da muss was geregelt werden und wir haben keine guten Einwanderungsgesetze. Auch das stimmt. Herr, hilf unserer Regierung. Wir beten einfach mal, segne unsere Regierung. Segne sie bei der Bildung. Aber es geht nicht zuerst um das Politische. Auch wenn wir beten sollen, dass wir Ruhe und Frieden haben in unserem Land, in unseren Städten. Das tun wir. Aber Herr, wir schlagen an unsere eigene Brust und sagen, oder wir wollen eben nicht sagen, wie konnten die Juden denn nur so blöd sein? Wie konnten sie das denn alles nicht begreifen? Du sagst, ihr kennt die Schriften nicht. Und Herr, ich bitte dich für jeden von uns, bitte dich für jeden von uns, dass wir nicht zu faul sind und sagen, ich habe keine Zeit, die Bibel zu lesen. Das ist so ein Unsinn. Wir gucken so viele Serien, wir lesen so viele Zeitschriften, wir sind im Internet und behaupten, wir hätten keine Zeit, die Schriften zu lesen, uns da nicht auszukennen. Und das ist nicht wahr, es ist nicht wahr. Ich bitte dich für mich und für jeden von uns, gib uns eine Liebe für dein Wort, dass wir die Schriften kennen, dass wir erkennen, wie du handelst. Und so oft reitest du nicht auf dem weißen Streitross, Herr. So oft erwarten wir die riesen Wunder und volle Olympiastadien und riesen Dinge. Und du wirkst im Kleinen und Verborgenen auf einem Esel und wäschst jemandem die Füße. Und deshalb werden wir so oft in unserem Christsein und unserem Glauben enttäuscht. Für dich und dein Handeln und dein Wesen, deine Sanftmut und deine Demut noch gar nicht kapiert haben. Du kommst erst in Herrlichkeit wieder. Und jetzt handelst und wirkst du so oft im Verborgenen und wir schnallen es nicht. Ich bitte dich für mich. Ich bitte dich für jeden von uns, dass du uns von jeden falschen Bestrebung unseres Herzens, von unserem Egoismus, dass wir meinen, du müsstest uns glücklich machen, du müsstest das und jenes für uns tun und auch von, befrei uns von falschen politischen Vorstellungen und Meinungen. Befrei uns von falschen triumphalistischen Vorstellungen des Christseins. Wie viele unserer Geschwister werden verfolgt und bedrängt. Und man kann keinen Jesus auf dem weißen Pferd erkennen, sondern einen verborgenen Jesus auf dem Esel. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest für uns selbst. Lass uns in dieser Passionswoche neu erkennen, warum du gekommen bist. Nicht um uns glücklich zu machen, nicht um irgendwelche besonderen Wünsche von uns zu erfüllen, sondern um uns von unseren Sünden zu erretten, Herr. Weil wir selbst es verbockt haben. Ich habe selber Sünde, Herr. Ich muss mit niemandem am Finger auf ihn zeigen, Herr. Deshalb reinige mein Herz und gib uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dich und dein Wort und dein Handeln zu erkennen. In unserem Lebensalltag, in unserer Schwachheit, in unseren widrigen Umständen. Du bist wunderbar, Jesus. Wir ehren dich als den demütigen Diener auf dem Esel reiten und wir erwarten dich wiederkommend als den Herrn aller Herren auf dem weißen Pferd. Ja, Jesus, lass uns singen.